Vielleicht geht es dir ja genauso und du kennst diese tiefe Sehnsucht nach Sinn, die immer wieder aufflackert, dieses Sinnflimmern. Oft braucht es nur einen äußeren Impuls, einen Funken. Vielleicht ja eine Geschichte, die uns Mut macht, damit wir uns auch trauen, unseren eigenen Weg zu gehen und bei uns selbst anzukommen. Ich bin auf der Suche nach diesen Erfolgsgeschichten. Erfolg, der sich in Lebenserfolg misst, persönlicher Erfolg, Zufriedenheitserfolg, angekommen sein bei sich selbst, Berufung statt Beruf, Lebensfreude und Leidenschaft, Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Folgt mir und lasst euch auf spannende Geschichten ein. Jede Geschichte sprüht Funken voller Leidenschaft und Inspiration. Finde den Funken, der dich anzündet. Und dann trau dich, deinen Weg zu gehen. Ich spreche heute mit Ben Scheuchner. Bens Berufsleben startete als Facharzt für Allgemeinmedizin, wobei er früh gemerkt hat, dass er nicht nur als Feuerlöscher Symptome behandeln, sondern Menschen als Ganzes sehen wollte. In seiner täglichen Arbeit als Arzt hat er immer wieder erlebt, dass Patienten nicht nur mit einer isolierten Thematik kommen, sondern mit Lebensgeschichten, inneren Spannungen und Brüchen. Viele wollen sich nicht nur behandelt, sondern wirklich gesehen und verstanden werden. Als Mensch und nicht als Diagnose. Genau dafür wollte er Raum schaffen. Ein Ort, an dem sich Menschen öffnen können und ihnen mit echtem Verständnis begegnet wird, um nachhaltige Veränderung zu ermöglichen. Ben hat sich daher das Konzept einer ganzheitlichen Praxis geschaffen, in der er Allgemeinmedizin mit Psychotherapie und Ernährungsmedizin verbindet und mit einem Team, das Patienten mit Herz und Fachwissen begleitet. Demnächst startet sein Podcast Sprechstunde mit dem Leben, worin er seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen will. Ben ist überzeugt, dass uns die Geschichten anderer prägen und weiterentwickeln können, was er auch plant, als Romanidee festzuhalten. Bens Motto lautet: Der Kern von Gesundheit hängt davon ab, wie sehr wir mit uns selbst schwingen und ob wir mit uns in Resonanz leben. Dann herzlich willkommen, lieber Ben. Ich freue mich, dass du heute da bist und die Zeit für ein Interview hast. Du kommst aus dem spannenden und breiten Feld der Medizin. Du bist Arzt, ursprünglich Allgemeinmedizin, und hast dir aber für dich so ein bisschen eigenen Weg geschaffen und machst unter anderem auch Podcasts und erzählst uns heute mal, wie dein ganz eigener, persönlicher, beruflicher Werdegang war und wieso, weshalb du genau das tust und liebst, was du tust.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gerne da. Ich freue mich auf das Interview. Ja, das ist schon eine ordentliche Frage zu Beginn. Also grundsätzlich bin ich Arzt geworden, weil ich Menschen helfen wollte. Ich habe vor vielen, vielen Jahren meinem Onkel dabei zugesehen, wie er so eine kleine Blutwarze bei jemandem rausgeschnitten hat und wie glücklich der danach war. Und habe gedacht, das macht mir irgendwie Spaß. Das würde ich, glaube ich, auch ganz gerne machen. NC war aber nicht so dolle. Ich habe die Entscheidung zu spät getroffen. Deswegen musste ich ein bisschen warten, bis ich da Medizin studieren durfte. Und habe während des Studiums mir ganz viele Gedanken gemacht, was ich eigentlich machen möchte. Also als Mediziner kann man eine ganz große Bandbreite machen zwischen Anästhesie. Da hat man hauptsächlich mit schlafenden Patienten zu tun, über Allgemeinmedizin, Psychiatrie, wo man viel mit Psyche zu tun hat. Bin da sehr viel hin und her geschwankt. Ich glaube, das ist aber auch relativ normal im Studium, weil man durch die verschiedenen Bereiche durchgeht.
Ja.
Und habe mich dann irgendwann entschieden, Allgemeinmediziner zu werden, weil man da relativ viele Freiheiten hat, seinen Raum zu gestalten. Also irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich nicht fremdbestimmt sein möchte. Ich habe Chefs gehabt, mit denen ich mir ganz schwer getan habe, weil sie sehr rigide waren. Und es gab Chefs, die einem viel Freiraum gegeben haben und sehr viel Support. Und habe dann gemerkt, ich glaube, ich mag meinen eigenen Raum gestalten.
Ja, schön.
Und bin dann in die Allgemeinmedizin gegangen, ja.
Und wie lange hast du das gemacht und ab wann hast du gemerkt, dass als einziges Feld ist es auch nicht. Also wann war so dieses, wie ich es ja auch gerne nenne, Sinnflimmern oder wann kam so der Gedanke, da gibt's vielleicht noch mehr, was du tun und schaffen und machen könntest? Wie ging es dann weiter?
Ich glaube, am Anfang ist es so die Herausforderung, dass man so ein sicheres Feld entwickelt. Das heißt, man macht den Beruf so lange, bis man das Gefühl hat, man ist jetzt im sicheren Raum, man beherrscht die Sachen. Mhm. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert. Ich würde sagen, 3-4 Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich wie ein Feuerwehrmann agiere. Das heißt, Patienten kommen mit einem Problem und ich lösche es. Ja. Aber so richtig helfen tue ich nur bedingt. Das heißt, eigentlich könnte man vorher was machen, dass es gar nicht brennt. Und man könnte auch nachher was machen, dass es ihnen besser geht. Das heißt, das war so die erste Idee zu sagen, ich glaube, ich möchte meinen Patienten mehr helfen, als nur kurz eben
Pflaster draufkleben,
Feuer löschen. Und ich habe gemerkt, das hat mir damals mein Onkel schon gesagt, dass der Anteil an mentalen Themen in der allgemeinmedizinischen Praxis sehr hoch ist, sodass ich in der Ausbildung, in der Facharztausbildung schon in Richtung Psychotherapie gegangen bin.
Okay. Mhm.
Und so ist das Spektrum breiter geworden. Das heißt, ich habe nicht einfach nur eine Erkältung behandelt oder eine Lungenentzündung, sondern ich habe immer versucht reinzuspüren, was gibt's mehr. Ne? Und da ich sowieso relativ psychologieaffin bin oder auch sehr, sehr gerne Menschen beobachte, hat sich das Spektrum immer mehr erweitert. Und so, um jetzt mal zu der Antwort deiner Frage zu kommen, ist es so ungefähr vor, ich würde sagen, 3, 4, 5 Jahren gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr einfach nur klassische Allgemeinmedizin machen, sondern möchte das Spektrum deutlich erweitern, um, ja, wie soll man sagen, den Menschen ganz zu sehen, nicht nur einen Aspekt, ne, jetzt keine Ahnung, Schnupfen oder eine
tiefer anzusetzen bei den Problemen. Hast du denn, das war es wahrscheinlich, dass du auch schon in solchen klassischen Gesprächen, wie man so sitzt beim Arzt und da tut was weh und du aber schon gemerkt hast, naja, die Fragen könnten eigentlich auch in eine andere Richtung gehen und dem tut nicht nur was weh, sondern da liegt ein, ich nenne es jetzt mal, tieferer Schmerz. Also da hast du wahrscheinlich schon früh gemerkt, du möchtest da eigentlich einen anderen Hebel haben, den du ansetzen kannst.
Naja, es gab immer wieder Patienten und es ist tatsächlich gar nicht so selten, die werden diagnostiziert, durchdiagnostiziert. Man versucht ihnen zu helfen und man kann ihnen nicht helfen. Man spürt, irgendwas stimmt nicht. Und häufig ist es aber so, dass Menschen sich ungern öffnen, vor allem bei Schwäche. Mhm. Und dann hat es eine Weile gebraucht, bis sie sich geöffnet haben. Ja. Und dann kam raus, dass die Thematik eigentlich ganz woanders lag. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle somatischen Beschwerden irgendwie einen psychischen Hintergrund haben, aber es ist nicht selten, sodass ich dann noch ein Stück mehr in diese Richtung gegangen bin, zu sagen, ich möchte in meiner Praxis einen Raum schaffen, in dem Patienten das Gefühl haben, sie können sich öffnen. Ja, sodass wir von der Diagnostik auch deutlich schneller sind. Also es ist grundsätzlich jetzt auch effektiver. Aber auch, dass sich ein Patient gesehen fühlt. Und das braucht eine Weile. Ne? Es muss Personal, Schulen sensibel sein. Man muss auch als Chef natürlich so funktionieren. Yeah. Und das war aber die Idee dahinter, weil der Mensch nicht einfach nur isoliert eine Thematik hat. Ja.
Das ist auch interessant, wenn du sagst, das muss sich ja dann auch auf deine Mitarbeiter, dein Personal auswirken. Gab es da irgendwie komischen Widerstand? Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat vielleicht gelernt, irgendwie so eine Praxisassistenz und kommt dahin und ist gewohnt, das läuft so ab wie in jeder anderen Praxis auch. Und du, ob schon beim Bewerbungsgespräch oder dann irgendwie später sagst, ja, wir machen das hier aber anders, weil, und ich lege Wert drauf, das. Und gab es da Befindlichkeiten, dass deswegen dann nicht gepasst hat? Oder waren die alle begeistert?
Nee, das braucht schon Umbauprozesse. Also ich habe die Praxis jetzt seit guten acht Jahren. Ich habe schon früh in die Richtung gedacht, aber es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich ein völlig ausgereiftes System gehabt hätte. Ne? Es war ja oft so das Gefühl, ich möchte ein bisschen was anders machen. Lass darüber sprechen. Ich habe das Glück gehabt, eine Angestellte zu haben, die sehr ähnlich tickt wie ich selber, die ähnlich Antennen hat für die Patienten und auch eine Art zu denken hat. Die hat damals, als ich angefangen habe, als 450-Euro-Kraft gearbeitet und mittlerweile ist sie meine Praxismanagerin. Ach, das heißt, cool. Die schmeißt den ganzen Laden in meinem Sinne. Das ist aber schon auch Arbeit gewesen. Ne? Also sukzessive haben wir auch Angestellte entsprechend ausgesucht, wo wir sagen, die haben die Antennen dafür. Aber das ist schon ein langer Prozess, weil Praxen in der Regel anders strukturiert werden. Ne? Da ist gar nicht selten noch die Annahme, ja, Personal kostet Geld. Deswegen machen wir das nicht. Ich sehe das tatsächlich etwas anders. Ich glaube, dass das Personal uns unheimlich entlasten kann und Ärzte hat es zu wenig. Also es ist schon ein Prozess, immer wieder ins Gespräch zu gehen, aber auch an sich selber ist es ein Prozess zu entwickeln, okay, das läuft jetzt gut oder das läuft nicht gut. Patienten reagieren oder Patienten reagieren nicht. Ja, das ist eine Reise gewesen, ja.
Mhm. Und magst du schon mal da ein bisschen tiefer reingehen und beschreiben, was genau machst du anders? Jeder war schon mal beim Arzt, jeder hatte schon mal irgendwas. Was ist an deiner Praxis anders? Oder was merkt man als Patient vielleicht sofort, wenn man hinkommt? Ja, was sind so die großen Unterschiede zu einer normal geführten Praxis?
Ich glaube, wir versuchen, den Menschen zu sehen. Das heißt, in seiner Individualität. Das heißt, jemand kommt in einen bestimmten Style rein oder in einer bestimmten Art. Wir kennen unsere Pappenheimer ja schon. Das ist bei meinen Angestellten noch viel ausgeprägter. Mhm. Ich manchmal vorne an der Theke vorbeilaufe, wen die alle mit Namen benennen, ne, da denke ich mir, wow, krass. Ne? Aber die sehen die natürlich deutlich öfter Rezepte abholen etc. Ja. Ich glaube, der große Unterschied ist, wir versuchen den Patienten zu sehen. Ja, und das merken die in der Regel und geben die auch Rückmeldung, ne, dass die das Gefühl haben, wir sehen den Patienten, wir versuchen auch viel möglich zu machen, sind aber auch an unsere Grenzen gestoßen irgendwann, wo wir gemerkt haben, wir können nicht alles, wir müssen auch auf uns selber aufpassen. Mhm. Aber ich glaube, das ist der Unterschied und das beginnt schon bei der Begrüßung, das beginnt bei den Untersuchungen und das endet im Idealfall dann auch beim Arzt, der auch einen Blick dafür hat. Ne? Das heißt, wenn das nur ich machen würde, dann wird das Konzept nicht funktionieren. Dann würden wir nicht einen Raum schaffen, in dem die Patienten das Gefühl haben, sie können sich öffnen. Das funktioniert eigentlich bei jedem. Manche mögen das auch gar nicht so. Das braucht Individualität. Mhm. Da ist auch wichtig, dass man auf Körpersprache achtet vom Patienten. Das heißt, manche machen dicht körpersprachlich. Dann weiß man, okay, man ist jetzt irgendwo an eine Grenze gekommen, wo man dann auch gut sein lässt.
Das heißt, die kommen ganz plump gesagt nicht mit ihrer Krankheit bei dir zur Tür rein, sondern wirklich mit ihrer Persönlichkeit und als kompletter Mensch. Ja, sehr schön. Mhm.
Ist ja unterschiedlich. Wenn eine bestimmte Person sagt, mir geht's schlecht, ne, dann kann das jemand sein, der eigentlich nie zum Arzt geht. Und wenn der dann sagt, mir geht's schlecht, dann gehen die Alarmglocken an. Ne, und es gibt welche, die kommen jeden zweiten Tag rein und sagen, mir geht's schlecht. Ne, dann muss man natürlich immer noch aufmerksam sein, aber man weiß, naja gut, das ist jetzt in diesem Fall ein bisschen anders. Individualität spielt schon eine echt große Rolle, ja.
Aber zum Beispiel von dem, der alle zwei Tage kommt, der hat ja genau dieses Bedürfnis, gesehen zu werden. Also vielleicht ist er dann genau da ja dann auch richtig, weil er merkt, okay, hier fragt auch wirklich mal jemand, wie es mir geht und hört mal ein bisschen mehr rein, wo der Schuh wirklich drückt.
Ich glaube, in solchen Fällen braucht es beides. Es braucht für sie das Gesehenwerden, aber auch eine Orientierung. Ne? Nicht jeder Wunsch wird abgelesen, sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass ich hätte gerne ein MRT. Ja, ich habe gelesen, dass. Es ist auch wichtig, den Patienten das Gefühl zu geben, es ist alles in Ordnung, wenn wir ein paar Untersuchungen gemacht haben oder sowas und die Orientierung zu geben, sie brauchen sich keine Sorgen machen. Das heißt, dass sie dann auch lernen, nicht jedes Wehwehchen oder nicht jedes Symptom hat gleich eine Bedeutung. Das heißt, es ist schon ein Zwischenstück, zu sagen, ich sehe das Bedürfnis oder ich sehe die Beschwerde oder ich sehe den Menschen dahinter, aber gleichzeitig auch eine Orientierung zu geben, weil wir das Fachpersonal sind, zu sagen, nee, da brauchen Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Ne? Manche tun sich dann schwer, haben auch manchmal den Eindruck, sie fühlen sich dann nicht gesehen, weil sie nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Mhm. Aber ich denke, das ist unsere Aufgabe, weil wir geschult sind, zu sagen, bei diesen Symptomen, in der Konstellation, mit den Untersuchungsergebnissen brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Da ist alles in Ordnung.
Das ist schön, ja. Sind denn deine Lösungsansätze dann auch natürlich andere? Und ich stelle mir jetzt gerade sowas vor, ich glaube, ich habe vor kurzem irgendwo einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, in welchem Land man jetzt anfängt, Menschen auch Reisen zu verschreiben. Also setzt du mit deiner Lösung nicht nur mit dem Rezeptblock an, sondern was für vielleicht andere Möglichkeiten der Lösung, Heilung bietest du deinen Patienten?
Also es gibt einmal die breite medizinische Palette. Das heißt, wir bieten selber jetzt zum Beispiel Ernährungstherapie an. Wir kooperieren mit physiotherapeutischen Praxen. Mhm. Teilweise auch wissen wir, zu welchen Heilpraktikern wir sie schicken, weil wir wissen, dass sie gute Arbeit machen. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ich bin aber tatsächlich ein großer Fan davon, an die, wie soll man sagen, an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten, zu sagen, dass sie ein Bewusstsein bekommen für eine Thematik, ne, für eine Problematik.
Ja.
Das heißt nicht zu sagen, sie brauchen jetzt einen Psychotherapeuten, hier ist die Überweisung, ciao, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, reinzufühlen und zu sagen, naja gut, wo könnte das Problem denn liegen? Ne? Ich nehme wahr bei Ihnen, dass, keine Ahnung, die Familienkonstellation sie beschäftigt. Ne? Also warum nicht mal bei der Diakonie vorbeischauen, bei Sozialarbeit und einfach mal ein Feedback bekommen. Ne?
Ja.
Das heißt, einfach ein Bewusstsein zu schaffen für sich selber, weil häufig ist es so, dass wir sehr, sehr schnell durch den Alltag gehen und gar nicht mehr so die Reflexion geschieht. Und da kann es dann manchmal ganz hilfreich sein, wenn so ein kleines Stoppschild von uns kommt, ne, und sagt, möglicherweise ist hier eine Thematik oder da. Und wir kennen sie ja auch wirklich lang. Also meine Angestellte von mir, die hat ja Ausbildung gemacht. Also da war ich noch nicht da. Ne? Also wir kennen unsere Pappenheimer. Und ich weiß noch, als ich die Praxis übernommen habe, ich habe echt gestaunt, was die alles wissen über ihre Patienten. Also damals mein Vorgänger.
Schön.
Und habe gedacht, wie kann das sein? Aber tatsächlich, wenn man seine Pappenheimer nach einigen Jahren kennt, dann kennt man die Geschichte, man kennt die Zusammenstellungen, man kennt die Zusammenhänge. Gut.
Ja. Und wenn das so dann ja auch sehr schnell dein Ansatz war, zu sagen, ich gehe da mit Achtsamkeit und mit einem gesamten Blick ran und Thema Ernährung war das Stichwort auch. Wann hast du angefangen, dir dann weitere Puzzlestücke zusammenzusuchen? Was hast du alles gemacht, außer deiner klassischen medizinischen Ausbildung, dass du sagst, du hast jetzt noch den Ernährungsberatungsbereich dazu genommen, Stichwort Achtsamkeit. Hast du da vielleicht noch einen Baustein draufgesetzt? Was hast du für dich dir selbst noch an die Hand gegeben, um das alles so zu machen, wie du es dir vorstellst?
Ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, ich beobachte meine Patienten und nehme wahr, wie es ihnen geht. Ich höre unendlich viele Geschichten. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe schon über 10.000 Patienten behandelt.
Ja. Wow.
Das heißt, man kriegt unheimlich viel Geschichten mit, unheimlich viele Nuancen. Und das ist der eine Aspekt, der natürlich prägt, der einen auch, wie soll man sagen, gedanklich schärft, emotional schärft. Aber die andere Seite ist die eigene Geschichte. Das heißt, wir sind ja alle bestimmt groß geworden, wir haben Erfahrung gemacht und wir sind ja auch in unseren eigenen Prozessen. Das heißt, manchmal denke ich zu den Patienten, Mensch, jetzt hören Sie doch einfach auf zu rauchen. Ja? Mhm. Und registriere dann aber irgendwann, ja, warte mal, also ich habe eine Thematik, an der ich auch ganz schön knabber und wo das gar nicht so gut funktioniert. Das heißt, es sind zwei Aspekte, die in mir jetzt eine Rolle gespielt haben, wo ich dann sage, okay, ich gehe auch auf die Reise und dann kann ich auch die Patienten mit auf die Reise nehmen. Das heißt, wenn ich mich selbst reflektiere und weiß, wie schwierig es ist, eine Gewohnheit zu verändern oder ich sage jetzt mal einen Glaubenssatz aus der Kindheit oder sowas zu verändern, dann spürt der Patient das in der Regel, weil er weiß, aufgrund, wie er guckt, wie er sitzt, der Arzt, oder einfach, was er dann für einen Satz sagt oder auch zwei Sätze oder lassen es auch mehr sein, dann spürt er, ich glaube, der weiß, was ich meine.
Ja, schön.
Und das ist meistens schon ein unheimlicher Gamechanger, zu wissen, ich bin nicht mehr allein, da sitzt jemand, der versteht mich, auch wenn er Arzt ist oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, der versteht, was ich meine. Und daraus hat sich dann so eine Art entwickelt, mich selber weiterzuentwickeln, fortzubilden und das dann auch irgendwie ja in die Praxis zu transportieren oder wie du es schon erwähnt hattest, auch über einen Podcast nachzudenken, weil das ein Raum ist oder eine Möglichkeit ist, Menschen zu erreichen, die sich dann gesehen fühlen, allein dadurch, dass sie es hören. Weil ich kann jetzt nicht Tausende von Patienten behandeln, das funktioniert nicht. Ne?
Ja. Möchtest du über die Podcast-Idee schon mal ein bisschen vorfühlen, was du da machen möchtest? Sind das dann konkrete Patientengeschichten, die dann bei dir als Interviewgast sitzen und du schon direkt einen Lösungsansatz besprichst? Sind das Erfolgsgeschichten in der Rückschau? Sind es allgemein angelegte Themenfelder, die du dir da rausgreifst? Wie hast du es dir vorgestellt?
Es ist ein ähnliches Grundkonzept, wie wir es in der Praxis machen. Also ich versuche, einen Resonanzraum zu schaffen. Also ich möchte einfach es ist ein Mix aus Solo-Folgen, wo ich, sagen wir mal, von meinen Erfahrungen erzähle, die ich selber in der Praxis gemacht habe oder auch selber persönlich in meinem Leben. Das werden die Solo-Folgen sein. Da wird es nicht darum gehen, man muss das so oder so machen, sondern es geht einfach darum, der hat das und das erlebt, das hat das und das mit ihm gemacht und er ist so und so damit umgegangen. Und dann kann jeder in der Resonanz oder in dem Spiegelbild schauen, was er damit macht. Ne? Und bei den Interviews ist das ähnlich. Also ich suche sehr, sehr selektiv meine Gäste aus, um einen Resonanzraum zu schaffen. Das heißt, ich lade entweder Menschen ein, die Umbrüche hatten oder solche Phasen auch hatten, die herausfordernd waren und die erzählen oder ja, ich schaffe dann einen Raum, wo die ihre Story erzählen, wie sie damit umgegangen sind, was das alles mit ihnen gemacht hat, um, wenn jemand ähnliche Empfindungen hat oder ähnlichen Abschnitt in seinem Leben hat, nachempfinden kann. Und ob er dann es ähnlich macht wie derjenige oder nicht, das ist dann ihm überlassen. Und da suche ich sowohl Persönlichkeiten, die viel mit solchen Menschen zu tun haben, also zum Beispiel werde ich aller Wahrscheinlichkeit jetzt einen Rechtsanwalt für Familienrecht da haben.
Oh,
da geht es ja nur um Umbrüche.
Ja. Ja, ja.
Und wie nimmt er das wahr und was macht das mit den Menschen? Ne?
Ja.
Aber genauso eine Künstlerin, die aus der BWL-Branche kam und Künstlerin geworden ist und jetzt den Menschen durch die Kunst hilft, sich selbst zu finden.
Sehr
über
schön.
Eine Fotografin, die Menschen sieht. Ne? Das heißt, es geht tatsächlich so ein bisschen um Tiefe, um Resonanz, um Reflexion, wo man sich spiegeln kann und wo Menschen einfach dann, wenn es die Interviews sind, das Gefühl haben, sie sitzen mit in dem Raum, ohne dass sie irgendwie was lernen müssen. Oder genau deswegen heißt der Podcast dann auch Sprechstunde mit dem Leben. Also im Grunde genommen,
Das ist toll. Ach, ich liebe tolle Wortschöpfungen.
Wir reden mit dem Leben quasi.
Ja, prima. Ja, und da ist ja auch Podcast einfach ein richtig tolles Format. Also so bin ich gedanklich ja auch rangegangen, dass man gesagt hat, man bringt Geschichten nach draußen und wer auch immer sich davon angesprochen fühlt und natürlich nicht eins zu eins sagt, oh ja, super, ich habe den gleichen Job, bin genauso unzufrieden und ich mache jetzt auch XY. Also was man jeweils rauszieht für sich selbst erkennt, dass auch jemand anderes mal an einem Punkt war, wo es vielleicht unmöglich war, was zu verändern oder festgefahren war und dass es aber so extreme Kehrtwenden gibt und wichtig ist, sich immer zu überlegen, was will ich eigentlich oder ich sage, da flackert irgendwas auf, was raus will an Veränderung und man hofft ja, dass da draußen sich davon Menschen angesprochen fühlen und damit für sich auch was anfangen können und erkennen, ja, Veränderung ist möglich und das ist ein schönes Format.
Ich erinnere mich noch an, ich glaube, es war ein Podcast vom Greater. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Greater Festival.
Ja, kenne ich.
Und da hat einer der Gründer hat erzählt, dass sie am Anfang die Gehälter nicht mehr zahlen konnten. Und sie hatten kein Geld mehr dafür. Mhm. Und dann mussten sie den Wohnwagen verkaufen, damit die Gehälter noch zahlen können. Der hat keine Tipps, nichts gegeben, aber ich habe mich danach richtig gut gefühlt, ja. Weil es gibt Momente in der Selbstständigkeit, wenn man größer wird, wenn man riskiert oder sowas, wo man sagt, oh meine Gott, also wie komme ich jetzt zurecht, ne?
Ja.
Und ich habe immer gedacht, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, ja, wo das der Fall ist, ne, dass ich solche Situationen habe, aber da habe ich gemerkt, es ist völlig normal. Es gehört zum Leben dazu, diese Herausforderung, und dann wächst man. Das war ein reiner Resonanzraum. Der hat einfach nur von seiner Story erzählt. Der hat nicht gesagt, cool, so und so muss man es machen. Und allein das Gefühl, ey, da draußen ist noch jemand, hat dann schon das Gefühl gegeben, ich bin nicht allein. Ne? Und das ist die Idee dahinter,
ja. Ja, und es ist ja auch genau so viel schöner vielleicht auch, oder vielleicht nehmen es die Leute dann auch eher wahr, wenn eben nicht jemand da steht und vorgibt, bei Problem A muss man B tun oder mit dem erhobenen Zeigefinger oder wie man sich bei einem Arzt vielleicht auch mal vorstellt, ja, jetzt müssen sie aber endlich mal aufhören zu rauchen. Ne? Damit ist es ja dann nicht getan, sondern dass man merkt, das ist eine ganz andere Art Sprechstunde. Man spricht über das Leben, man spricht über das Problem hinter dem Problem. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Bestimmt schön zuzuhören.
Ich freue mich auch. Bin gespannt, ja. Aber ich glaube, es wird eine tolle Sache, ja.
Willst du schon verraten, wann du startest, wann es losgeht? Oder?
Im Februar geht's los, ja. Also 3. Februar ist Launch geplant, ja. Da kommen die ersten 3 Folgen raus. Also erstmal so ein Intro, dann Erklärung, was ist der Podcast, und die erste Folge, dann gut. Solo-Folge. Und im März kommt dann die erste Interviewfolge raus, ja.
Sehr schön. Sprechstunde mit dem Leben.
Genau.
Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt schon mal alle vormerken. Und du hattest ja auch genau deswegen, weil du sagtest, du hast schon ungefähr 10.000 Geschichten gehört, tausende von Geschichten. du Menschen helfen konntest auf einer Ebene, die vielleicht nicht rein medizinisch war, wo du für dich selber was rausgezogen hast, weil man selber entwickelt sich ja auch mit allem, was irgendwie kleineres oder größeres Learning ist, bei dem, was man tut, weiter. Und hattest dann auch schon gesagt, du hast die Idee dazu, auch ein Buch zu schreiben. Willst du darüber auch was sagen oder ist das jetzt wegen Podcast erstmal unter Verschluss?
Nee, das ist völlig in Ordnung. Also ja, es gibt immer wieder Geschichten, die mich bewegen. Also ich schreibe auch immer wieder auf LinkedIn oder auf Instagram dazu. Das sind Geschichten, die mich selbst bewegen und auch motivieren. Also ich habe jetzt der vorletzte Post, da habe ich geschrieben über einen über 80-Jährigen. Und es ist einem häufig gar nicht so bewusst, wie einen Menschen prägen. Aber er, ich weiß gar nicht, wie viel, das war am Anfang, ich würde sagen 7, 8 Jahre ist das her gewesen, wo er zu mir kam mit relativ typischen Symptomen eines Herzinfarkts oder zumindest einer Angina pectoris. Und ich habe ihn dann zum Kardiologen geschickt und der hat ihn abgeklärt. Er hat gesagt, nee, aktuell ist da nichts. Und dann, ich glaube, 2, 3 Wochen später ist er ins Krankenhaus gekommen und hat dann tatsächlich einen Herzinfarkt gehabt.
Krass.
Und seitdem habe ich ihn regelmäßig gesehen, weil es so ein Vorsorgeprogramm ist, wenn man einen Herzinfarkt hatte. Und er hat nie geschimpft. Ja, der hat gesagt, er ist dankbar dafür, dass er leben kann. Ja, der hat darauf vertraut und gesagt, die Ärzte meinen das gut, die machen das gut. Und ich habe mich immer gefreut, wenn er gekommen ist. Und habe da aber nicht näher drüber nachgedacht. Und jetzt ist er kürzlich verstorben und das hat schon was mit mir gemacht. Ja. Mhm. Wo ich jetzt immer noch so ein Kloß im Hals kriege.
Ja.
Weil er so eine ruhige Persönlichkeit war, so eine dankbare Persönlichkeit. Und auch wenn ich dabei zusehen konnte, wie seine körperlichen Fähigkeiten nachlassen, trotzdem so eine Dankbarkeit in seinem Leben hatte, dass ich echt danach gedacht habe, dieser Mensch hat mich geprägt. Das ist etwas Schönes.
Sehr schön.
Und solche Geschichten erlebe ich tatsächlich immer wieder, wo Menschen bestimmte Geschichten schreiben und ich darf Teil davon sein. Und ich dann aber, wenn sie das Sprechzimmer verlassen, im Sessel sitze und erstmal eine Pause machen muss, um das zu verarbeiten.
Ja.
Und dann bin ich darauf angesprochen worden, die Idee, ein Buch zu schreiben. Ich habe das erstmal heimlich gemacht, aber es kam so man könnte doch ein Sammelband aus diesen Geschichten machen. Die Idee gibt's immer noch. Mhm. Aber ich für mich selber habe entschieden, einen Roman zu schreiben. Jetzt wird es ein bisschen tricky.
Haus raus.
Es ist im Grunde genommen eine Geschichte des Protagonisten aus dem ungelebten Leben rauszubrechen. Das heißt, er merkt mit der Zeit, dass irgendwas in seinem Leben nicht stimmt, dass er nicht mit sich kongruent ist und sich dessen zunehmend bewusster wird. Und dieses Bewusstsein auf der einen Seite befreiend ist, aber auf der anderen Seite auch unheimliche Dissonanzen in ihm hervorruft.
Ja.
Bis zum Höhepunkt, er irgendwann nicht weiß, wie er damit umgehen soll, aber immer mehr Klarheit darüber bekommt, dass er ein Leben führt, was er eigentlich nicht führen will oder was nicht mit ihm kongruent ist. Auch so ein bisschen das Thema von deinem Podcast. Bis er dann irgendwann entscheidet, er muss einen anderen Weg gehen, weil sonst geht er selber dabei drauf. Also das ist so die...
Ja.
Das ist die, wie soll man sagen, die Entwicklung des Romans, ja.
Sehr schön, das klingt gut.
Schauen wir mal.
Und ja.
Dauert aber noch eine ganze Weile. Also
sowas darf ja auch reifen.
Wenn alles gut läuft, dann genau, also 2027 würde ich schätzen.
Prima, wunderbar.
Wenn alles gut läuft, ja.
Und all die Geschichten, die du schon erlebt hast und ja schon auch in irgendeiner Form rausträgst und verarbeitest durch Themenfelder, dann ob das im Roman dann vielleicht kleine Nebenhandlungen sind, wo das vielleicht zum Tragen kommt oder in deinem Podcast. Das ist ja, wie du gesagt hast, macht ja auch was mit einem selbst. Also du hast ja jede einzelne Geschichte, wo du für die Menschen total heilsam und prägend warst, ja dann auch viel für dich rausgezogen. Und unabhängig von dem 80-Jährigen, was würdest du noch so als die eine Geschichte rausstellen? Oder gibt es irgendwie so das, was war so der größte Erfolg? Was war so die eine Geschichte, wo du sagst, da habe ich richtig was bewirkt? Das war so, so gut.
Mir fallen zwei ein. Der eine ist jemand aus Osteuropa, der sehr, sehr stark funktioniert hat. Mhm. Früher hat er Drogenprobleme gehabt, aber da ist er rausgekommen, hat sich irgendwie rausgewuchtet und hat dann sehr, sehr stark über Funktionieren gelebt. Er durfte nicht krank sein. Er hat immer mit Fieber gearbeitet und so weiter.
Sehr pflichtbewusst.
Gesagt, das, genau, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Aber der hatte tief drin einen wahnsinnig warmen und zugewandten Kern.
Schön.
Und der ist dann irgendwann in die Depression gerutscht. War mehr oder weniger auch ein Stück weit zu erwarten. Und da habe ich versucht, ihm einen Raum zu geben, dass es okay ist, nicht perfekt zu funktionieren. Und das hat unheimlich viel mit ihm gemacht. Am Anfang fiel ihm das schwer. Aber mit jedem Mal hat er mehr innere Stärke entwickelt. Und das war wahnsinnig schön zu beobachten.
Toll.
Das muss man auch erstmal schaffen. Wenn man so eine Kindheit, eine Jugend sich hinter sich hat, dann zu sagen, ich funktioniere und will es eigentlich richtig machen. Und dann merkt man, ich kann nicht alles halten.
Ja.
Und dann wieder umzuswitchen, zu sagen, ich will was erreichen und trotzdem passe ich auf mich auf. Da habe ich schon unheimlich viel Respekt vor ihm gehabt.
Ja.
Also es, jedes Mal, wenn er kommt, dieser wirklich höfliche Mensch, dann zu sehen, wie er seine Stärke neu baut, das zu beobachten und sich jetzt ein neues Leben aufbaut, das war schon
sehr schön.
Sehr, sehr schön. Und das andere ist, tatsächlich hat uns kürzlich erst berührt, sowohl mich als auch meine Praxismanagerin, ein Mensch, der, ich würde sagen, polytraumatisiert ist, psychologisch, also psychisch, ja. Und der zu Beginn, als wir ihn kennengelernt haben, tendenziell auch aggressiv war.
Oh.
Und dann zu beobachten, wie er dadurch, dass er durch die Praxis ein sicheres Umfeld bekommen hat, ein immer gleichbleibendes, sicheres Umfeld, er sich zunehmend entspannt hat und er zu einem Patienten geworden ist, der gerne kommt, der wertschätzt und wir auch ihn wertschätzen.
Er musste nicht kämpfen.
Das sind solche Long Stories, genau. Das sind solche Long Stories, wo man merkt, da verändert sich etwas in der Art.
Wenn,
ich weiß noch, wie wir ihn verteidigt haben wegen Krankenschreibung, da hat er eine bestimmte Erkrankung und die Krankenkasse hat gesagt, nee, der muss wieder arbeiten. Ich habe mich dann quergestellt und gesagt, nee, muss der gar nicht. Der braucht gerade was ganz anderes.
Mhm.
Und ich glaube, das hat unheimlich viel mit ihm auf Dauer gemacht. Da sind solche Long Stories, wo man sagt, da hat sich nachträglich was im Leben verändert und das ist auch was mich dann tatsächlich super glücklich macht.
Ja,
also, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich in der Essenz was verändert, Nicht nur einfach Gewicht, ist auch toll, Gewicht abgenommen oder jemand braucht keine Zuckermedikamente. Natürlich freue ich mich darüber.
Ja,
aber wenn so tief drin was berührt worden ist, das ist, finde ich, besonders schön. Ja.
Ja, sehr schön. Weil genau das sind ja dann solche Beispielfälle, die wären in irgendeiner Praxis XY mit einem Rezept rausmarschiert und das Problem wäre nicht behoben worden. Und so konntest du für den gesamten Lebensweg was verändern. Also die hatten eigentlich einfach mal die Chance, das anders zu betrachten. Ja, wunderbar. Sehr schön. Das klingt nach einer sehr erfüllenden Arbeit, die du da machst.
Ja. Ja, also es ist schon auch anstrengend. Also es ist nicht ohne. Also ich habe relativ viele Sprechstunden angeboten, jetzt vor allem im letzten Jahr, weil ich alleine gearbeitet habe. Es hat sich jetzt verändert. Ich habe jetzt einen Kollegen, super cooler Kollege, und ich kriege voraussichtlich im Frühjahr nochmal eine Kollegin. Dadurch habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit, über solche Themen nachzudenken. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es einem von der Hand fällt. Also man muss schon aufmerksam sein, hinsehen und so weiter. Solche Geschichten berühren dann einen auch, aber es ist schon auch schöner, dass man wieder, also ich, wie ich jetzt wieder Luft zum Atmen habe, zu sagen, ich kann den Raum aus der Fülle nehmen und nicht aus der Pflicht. Ne?
Es ist und bleibt ja ein verantwortungsvoller Beruf. Natürlich ist es kein Spaziergang und kein Larifari. Also du bist ja wirklich auch in einem Verantwortungsbereich. Also natürlich ist es nicht einfach. Mhm. Ja. Sehr schön. Was würdest du so, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was sich vielleicht noch on top für die Praxis verändern sollte? Oder was ist das? Ich frage ja auch immer gerne so, okay, bist du für dich am Ziel? Hast du genau dein Ding gefunden? Jetzt unabhängig davon, dass du noch andere Projekte laufen hast. Aber oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, aber das würde ich auch gerne noch erreichen? Also unbedingt wird noch irgendeine andere Art Veränderung anstehen.
Meinst du jetzt für die Praxis oder für meine berufliche Entwicklung?
Ach, was auch immer. Weil manchmal hat man ja so, manche in den Podcasts, die haben ja so sehr das Gefühl, durch die Veränderung, die sie geschafft haben, genau ihr Ding gefunden zu haben und sagen, ich bin rundum happy. Das ist vollkommen perfekt und eine runde Sache so. Und bei anderen ist es so, ja, ich kenne mich, ich weiß, da kommt noch mehr. Und manchmal ist das dann auch schon ganz konkret, was dann auch kommen soll. Also die Frage, flackert und flimmert da noch was anderes bei dir oder ist es jetzt schon eine runde Sache, so wie es ist?
Also ich würde sagen, ich finde es gut, so wie es ist, aber ich glaube nicht, dass ich am Ende bin. Ja, also ich finde toll, wie die Praxis läuft, jetzt auch durch die Entlastung, dass wir genügend Personal haben, Ärzte. Was wir uns schon vorstellen, ist, das diagnostische Spektrum noch zu erweitern. Also ich hätte gerne einen Psychotherapeuten hier drin. Also ich werde jetzt selber voraussichtlich Psychotherapie zumindest ein Stück weit für Akutpatienten anbieten. Aber ich hätte gerne Psychotherapeuten. Wir würden gerne das Spektrum ein bisschen erweitern und noch mehr Stabilität reinbringen, einfach in die Praxis, dadurch, dass wir mehr Manpower haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Ich finde, wir haben einen sehr guten Stand erreicht. Wir fühlen uns wohl in der Praxis, auch die angestellten Patienten auch. Da, glaube ich, gehen wir auf dem Weg weiter. Persönlich, beruflich, also ich freue mich jetzt einen kleinen Teil in die Psychotherapie zu investieren, um einfach dann nochmal längere Geschichten zu hören. Und nicht diese schnelle Medizin zu machen, auch wenn ich sie schon ein Stück weit entschleunigt habe. Freue mich aber tatsächlich sehr auf den Podcast, ja, auf diese Geschichten mit den Menschen zu, auf die zu treffen, und auch auf das Buch. Das heißt, mein Gebiet wird sich schon deutlich verändern. Also ich biete jetzt ungefähr 26 Stunden Sprechstunde an. Es wird sich wahrscheinlich reduzieren auf 10 oder 12, ja, Psychotherapie vielleicht nochmal so 3, 4. Das heißt, mein Alltag wird sich komplett verändern.
Natürlich.
Ja, das heißt, da muss ich dann auch ein bisschen schauen, wie sich das anfühlt. Ne? Podcasting wird sicherlich einen Bereich annehmen. Ich werde in Städte fahren, um Gäste zu besuchen. Keynotes habe ich jetzt schon angefangen, aber da muss ich auch reinfühlen. Retreats könnte ich mir vorstellen, vielleicht zwei im Jahr oder sowas.
Sehr gut.
Das sind so Ideen, aber mal reinfühlen und gucken. Ne? Also ich habe das Gefühl, auf dem Weg zu sein, aber ich glaube, man ist immer auf dem Weg. Ja.
Ja, das ist häufig so, wenn man so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, in eine andere Bahn als immer so diese, ja, ich sage immer, nicht Mainstream-Berufsfelder, dann ist das so ganz typisch, dass man sagt, ja, ich bin da jetzt gerade mal auf dem Weg, aber da kommt noch was. Das heißt, es darf spannend bleiben, was sich bei dir noch entwickelt. Und auf die Podcasts ab Februar sind wir natürlich auch gespannt.
Auf jeden Fall.
Gibt es irgendwas, was du so nach draußen geben willst, als so das eine Motto oder was du unabhängig davon, wie individuell die Patienten sind, was wäre so dein Rat, klingt immer so, ja, einen ärztlichen Rat nach draußen mit einem Augenzwinkern, was würdest du so allumspannend, so grundsätzlich allen so als Motto geben?
Ich glaube, dass der Kern der Gesundheit in großem Maße damit zu tun hat, wie sehr wir mit uns selber schwingen. Ich glaube, dass viele Erkrankungen entstehen, weil wir mit uns selber in Dissonanz sind. Das klingt jetzt total spirituell, möchte es aber mal runterbrechen. Wenn wir ungesunde Beziehungen führen oder in einer unglücklichen Partnerschaft sind, wenn wir einen Job haben, der schlecht ist oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir zum Beispiel, ja, ich sage mal, kompensierend essen, dass wir abends so ausgelaugt sind, dass wir keinen Sport mehr machen wollen. Wir wissen, dass viele Erkrankungen auch einfach diese Stresskomponenten haben. Ich glaube, dass ein sehr hoher Anteil damit verbunden ist, wie sehr wir mit uns selbst schwingen und wie sehr wir uns kennen und mit uns im Reinen sind. Das heißt, meine Empfehlung klingt irgendwie so seltsam.
Weiß
ich
nicht.
Aber wenn mich jemand fragen würde, okay, wenn du dich auf diese eine Sache im Leben fokussierst, dann würde ich sagen, dich selbst zu finden und zu lernen, mit dir selber zu schwingen, weil ich glaube, dann verändert sich das Berufsleben, dann verändern sich Beziehungen, dann verändert man sich selber. Und dann kommt man aus einer neuen Energie. Ja, und dann fällt es leichter, mit Herausforderungen umzugehen oder auch dann, wie jetzt zum Beispiel im Rauchen, solche Gewohnheiten zu verändern, weil einfach Energie da ist und ich nicht mehr funktioniere. Das glaube ich. Also es ist so.
Ja, sehr schön.
Mein Kern, wo ich sage, ich glaube, da kann man heilen. Ja,
auf sich selbst achten, auf sich selbst hören und sich selbst ein Lebensumfeld schaffen, wo man ja respektvoll mit sich selbst ist auch.
Ja.
Sehr, sehr gut. Wunderbar. Lieber Ben, dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Es war sehr, sehr schön zu hören, was du tust und bewirkst. Und ich habe bei meinen Gästen am Ende immer eine Überraschungsfrage. Ich frage immer gerne. Was sind deine 5? 5 ist meine Lieblingszahl. Und ich höre dann immer gerne, was sind so deine 5? Und manche sagen, zählen Dinge auf wie Gegenstände oder Dinge im Alltag. Manchmal sind es auch einfach Begriffe. Ganz spontan, was sind deine 5? Was brauchst du für dich in deinem Leben?
Musik.
Mhm.
Sport. Meine Kinder. Tiefe.
Mhm, toll. Mhm.
Und Spaß.
Ja, auch. Als Gegenstück, wunderbar.
Ja.
Mhm. Sehr gut. Willst du ein bisschen, welche Musik hörst du? Was sind so deine, was ist die Musikrichtung? Was ist so das, was du aufdrehst, wenn du sagst, so, jetzt ist Zeit für Musik? Oder vielleicht beim Joggen oder Kochen? Was ist deine Musik?
Ich glaube, das ist sehr stark stimmungsabhängig. Ne? Also wenn ich gefrustet bin, dann kann ich auch Rage Against the Machine hören. Ja. Ich kann auch gerne Après-Ski Ballermann-Musik kann ich total, aber genauso R&B oder klassische Musik Rachmaninow. Also das ist, würde ich sagen, sehr individuell. In letzter Zeit habe ich sehr viel deutsche Musik gehört. Jeremias, Bensko oder sowas. Aber das ist sehr, sehr viel stimmungsabhängig, wo ich sage, okay, das fühle ich gerade.
Ja, macht Sinn.
Das höre ich oder mache dann selber Musik, ja.
Und welchen Sport magst du? Was ist so deine Sportart?
Ich habe lange Ausdauersport gemacht. Ich bin Halbmarathon, Marathon gelaufen, bis hin zu Halb Ironman, aber das mache ich tatsächlich nicht mehr. Jetzt aktuell spiele ich sehr viel Tennis. Das habe ich immer schon gemacht, aber das macht mir aktuell sehr viel Spaß. Ich habe da auch coole Jungs, ist lustig mit denen. Ja, das ist jetzt nicht so auf Wettkampf, sondern einfach gucken, wie sich's anfühlt, wie sich Schläge anfühlen, einfach da Spaß dran zu haben. Ja,
sehr schön. Ja, und natürlich sowas wie Familie, das wird auch natürlich meistens aufgezählt. Tiefe und Spaß kann man ja auch gut damit verbinden, wenn man irgendwie in Freundschaften gute Gespräche führt, Spaß hat, Sport macht, Musik hört, kannst du ja alles wunderbar zusammenbringen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wir verlinken dich natürlich in den Shownotes, dass du gefunden wirst. Wir verweisen nochmal auf die Ankündigung deines Podcasts ab Februar und sind natürlich sehr gespannt auf dein Buch 2027.
Ungefähr.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.